Genau, das ist heftig. Da lässt sich auch gar nicht mehr so drumherum reden, sondern egal, was jetzt passiert, egal, ne, 1,5 Grad Ziel oder sonst was, was wir auch erreichen können, das wird nicht mehr so sein. Also wir werden nicht mehr den Zustand von vorher zurückgewinnen, sondern wir haben auf jeden Fall die Landschaften nachhaltig verändert. Und das ist natürlich auch mit den Gletschern und so weiter. Die kriegen wir auch nicht zurück. Also wir haben so oder so in den letzten Jahren und irgendwie seit der Industrialisierung einfach nachhaltig diesen Planeten verändert. Und das ist ein bisschen deprimierend.
Desired, der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen bei Desired, der Podcast. Ich bin Johanna und heute geht es nochmal um das Thema Nachhaltigkeit. Ein paar von euch können sich vielleicht erinnern, vor ein paar Folgen habe ich bereits mit Katrin Bauerfeind über ihren Podcast Frau Bauerfeind rettet die Welt gesprochen. Darin veranstaltet sie so eine Art, ja, Castingshow, würde ich sagen, für nachhaltige Unternehmen. Und ja, die Folge dazu kann ich euch auf jeden Fall nochmal sehr ans Herz legen, denn wir haben über richtig viele spannende Ideen gesprochen, die diese Unternehmen eben haben, wie man unsere Welt ein bisschen besser machen kann und gegen den Klimawandel angehen kann. Und heute geht es nochmal in eine ganz ähnliche Richtung, würde ich sagen, denn ich spreche heute mit Feline Roggan und Aurel Merz. Beide sind gerade Teil der ARD-Sendung Wir können auch anders, die gibt es auch in der ARD-Mediathek. Und darin gehen sie der Frage auf den Grund, was können wir eigentlich jetzt noch gegen den Klimawandel tun? Und dazu besuchen sie ganz viele spannende Menschen, Projekte, Unternehmen, die einem so ein bisschen aufzeigen, was läuft eigentlich gerade falsch in unserer Wirtschaft, in unserer Gesellschaft, in der Politik und wie geht es aber eben auch anders? Ja, ich freue mich sehr, dass die beiden heute da sind, liebe Feline und lieber Aurel. Zu Anfang würde ich euch einmal bitten, euch kurz unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vorzustellen.
Also, hallo, mein Name ist Feline Roggan, ich bin Schauspielerin. Ja, das war es eigentlich schon. Oder Aurel, würdest du noch was hinzufügen?
Ja, natürlich. Also du bist liebe Frau, cool. Du hast eine tolle Tochter, bist eine fantastische Kollegin.
Super
Hast sehr
Schwester
schöne
habe ich
Haare.
auch.
Du bist auch eine super Schwester. Also du bist ja auch eine super Schwester für deine Schwester. Also ich würde voll viel noch anfügen, ne? Du bist engagiert, kommst aus Hamburg, 57 Jahre alt.
Elektroingenieur. Fast.
Stimmt nicht? Elektroingenieur. Okay. Ja, nee, keine Ahnung.
Nee,
was soll ich sagen? Ja.
You nailed it. Das bin ich.
Das bist
Und
du.
Wer bist du?
Ich bin Aurel Merz. Ich bin Comedian, 33 Jahre alt, Katzenliebhaber und bin quasi Sidekick von Feline in so einem neuen Projekt. Das heißt, wir können auch anders. Das stimmt. Ansonsten meistens gut gelaunt. Und mache auch leichte Hausmeistertätigkeiten.
Stimmt.
Genau, du hast es gerade schon angesprochen. Ihr seid zusammen in dem Projekt Wir können auch anders. Das ist eine Serie, wo ihr so ein bisschen euch mit dem Thema Klimaschutz beschäftigt und da verschiedene Projekte euch anschaut, sage ich mal. Ich glaube, ihr könnt es besser erklären. Vielleicht sagt ihr kurz einfach, worum es darin geht.
Wir sind durch ganz Deutschland getingelt mit der Bahn und haben Menschen, Projekte, Firmen und Initiativen besucht, die es schon so machen, wie wir es alle machen müssten, wenn wir die Klimaziele einhalten wollten. Und nicht nur die Klima, sondern auch die soziale Gerechtigkeit und Nachhaltigkeitsziele allgemein. Stimmt's, Aurel?
Ja, genau. Das alles hat im Rahmen der Sendung Wir können auch anders stattgefunden. Das ist eine Sendung, in der, die wird vom SWR für die ARD produziert und da wurden eben, Feline war unterwegs, Annette Frier war unterwegs, Axel Prahl war unterwegs, Bjarne Mädel, Anke Engelke und Sebastian Vettel waren unterwegs und wir und ich eben auch und wir haben uns diese Projekte angeschaut, haben viele motivierte Menschen getroffen, die viele tolle Ideen haben, die eigentlich viel, viel mehr Spotlight verdient haben und das war auch ein bisschen so das Schöne daran. Also ich habe Dinge gelernt, von denen hatte ich absolut keine Ahnung und das hat auch so ein bisschen Hoffnung gegeben, weil es einfach viele Leute gibt, die einfach schon Dinge umsetzen, die uns in der Zukunft helfen könnten. Und jetzt geht es eben darum, diesen Ideen den Schein zu geben, dass die Leute von diesen Ideen erfahren und die vor allem auch unterstützen. Weil wir subventionieren total viel Scheiße. Es gibt aber eben auch tolle Projekte, die wir subventionieren sollten, die unsere Wirtschaft dann irgendwie auch nachhaltiger machen könnten und unser Leben.
Mögt ihr da mal ein so Projekt als Beispiel nennen, was euch vielleicht so ja, besonders beeindruckt habt? Oder sind wahrscheinlich alle gleichwertig, aber jetzt war es euch so spontan?
Naja,
so
die Serie ist so aufgeteilt, dass jede Folge einen Bereich oder Sektor abdeckt, der halt verändert werden muss, wenn die Klimaziele eingehalten werden sollen. Also da gibt es so Energie und Ernährung und Landwirtschaft und Bauen und Wohnen und Natur. Und Aurel und ich waren in Sachen Natur unterwegs und Ernährung und Landwirtschaft. Aber am meisten geredet wurde eigentlich über ein kleines Dorf namens Sprakebühl, die so ungefähr alles richtig machen. Aber wir kennen das nur als Legende oder aus der anderen Folge. Die haben nämlich super früh angefangen, als Gemeinde in Windräder zu investieren, aber so, dass die alle einen Anteil davon haben. Und jetzt versorgen die sich komplett mit ihrem eigenen erneuerbaren Ökostrom, haben noch mehr Strom, als sie eigentlich für sich selber benötigen. Dafür haben die Elektroautos angeschafft und haben auf dem Dorf ein Carsharing, sodass gar nicht jeder mehr ein eigenes Auto braucht, aber jeder kann jederzeit eins nehmen und umsonst damit hinfahren, wo er will. Dann haben sie noch mehr Geld eingenommen. Damit haben sie Fahrradwege in die anderen Gemeinden gemacht. Den Dorfladen können sie damit subventionieren und die Dorfkneipe und sogar alle Kinder im Dorf können umsonst Musikunterricht bekommen. Und sie sind halt komplett klimaneutral aufgestellt. Das geht und das geht halt nicht nur am Ende der Welt oder in der Zukunft und der Hyperloop muss gar nicht dafür erfunden werden, sondern das machen diese ganzen Menschen, Marion, Peter und wie sie alle heißen, einfach in Sprakebühl hier irgendwo in einem kleinen Dorf in Norddeutschland. Und wenn wir das alle machen würden, wie toll könnte es dann sein?
Ich meine, natürlich, also das ist das beste und wundervollste Beispiel. Aber natürlich ist uns allen bewusst, dass wir natürlich eine bestehende Infrastruktur haben, die wir nicht so schnell runterreißen können. Das Problem ist aber, und das ist der zum Beispiel das Beispiel, was für mich am interessantesten war, dass selbst die bestehende Infrastruktur, die uns die Natur gibt, also im Fall von einem Moor zum Beispiel, wahnsinnig viel CO2 speichern kann und das uns auch viel helfen könnte, wenn wir weiter solche Ausstöße haben. Jetzt ist es aber so, dass wir viele dieser Moore trockengelegt haben und deshalb nicht mehr so viel CO2 gebunden wird von diesen Mooren. Und deshalb habe zum Beispiel, was mich dann mir am meisten Spaß gemacht hat, war so einen Moorbauern zu besuchen, dessen Familie irgendwie schon sehr, sehr lange Moore bewirtschaftet und aus diesen Mooren dann ein Schilf gewinnt. Mit diesen Schilfen kann man dann Pressspanplatten machen, man kann selbst Teller und so ein Zeug daraus machen und dann eben so dieses quasi verschlossene CO2 dann nützlich wiederverwenden. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das Tolle an diesem Projekt gewesen, dass wir so wahnsinnig viele verschiedene Varianten und Wege gefunden haben, wie wir denn irgendwie in die Zukunft gehen können. Das hat irgendwie so ein bisschen, ja, das hat einem so Hoffnung gemacht. Aber, naja, genau wie Feline sagt, es ist halt wirklich, das Ganze dann so flächendeckend anzuwenden, sowas in einem Dorf Verwendung findet, das kann man schon sehen. Aber dann Deutschland, Landes, weltweit ist natürlich nochmal eine andere Geschichte.
Aber man sieht halt, dass es im Kleinen funktioniert und so ein Dorf ist ja jetzt auch gar nicht so mini klein. Und dann gibt es aber zum Beispiel auch in Freiburg gibt es ganze Viertel, die schon so funktionieren. Also das Inspirierende ist eigentlich, dass man immer sieht, da gibt es Menschen, die haben gesehen oder haben in einem Bereich gearbeitet und haben gedacht, irgendwie so richtig gut läuft das nicht und das könnte man doch eigentlich besser machen und haben dann einfach angefangen und ihre Ideen umzusetzen. Und das funktioniert und zahlt sich aus. Und eigentlich geht es jetzt darum, mit der Serie, wie Aurel meinte, da so ein Licht drauf zu setzen und auch einzufordern, dass das strukturell und politisch umgesetzt wird, dass die Rahmenbedingungen so gesetzt werden, dass das letztendlich die günstigste und beste Lösung ist, die sich dann durchsetzt für alle. Weil wir wissen ja, wir haben ja nicht mehr so viel Zeit, müssen uns ein bisschen ranhalten. Aber das Gute ist, diese Ideen sind alle schon da, sie sind auch schon erprobt in der Praxis. Und jetzt müssen wir sie einfach großflächig umsetzen. Darum geht es. Ein bisschen Hoffnung machen und Leute zu engagieren, auch wenn ihr eine gute Idee habt. Schließt euch zusammen, sucht euch auch Leute, die mit euch euren Wirkungskreis verändern wollen. Das kann man nämlich machen. Das sieht man an diesen ganzen Menschen, die sich da schon aufgemacht haben. Und da to kommen tolle Produkte, tolle Geschichten und das alles raus. Und die sind überall verteilt im ganzen Land. Und deshalb Veränderung ist möglich. Man muss sich trauen.
Okay, das finde ich super spannend. Auch gerade, dass du das mit den politischen Rahmenbedingungen ansprichst. Das wäre nämlich auch direkt so eine Frage, die ich dann hatte, weil ja, man sieht, es gibt so viele coole Projekte irgendwie, die halt von Privatpersonen oder privaten Organisationen oder Unternehmen dann irgendwie ins Leben gerufen werden. Und ich glaube, da ist ja gerade die Hürde dann irgendwie, warum politisch so wenig dann noch passiert irgendwie. Habt ihr da auch mit denen drüber gesprochen, wie die es vielleicht schaffen wollen? Politisch da auch die Rahmenbedingungen dann zu schaffen, dass es eben klappt, dass das flächendeckend
Na, die
eingesetzt
letzte
wird.
Folge, die haben wir nicht gehostet, sondern Bjarne und Anke. Da geht es um Wirtschaften und Arbeiten. Und da geht es halt primär auch darum, dass das Wirtschaftssystem, was wir jetzt haben, mit dem Bruttoinlandprodukt, das quantifiziert halt alles nur über Gelder und Zahlen. Und da kommt zum Beispiel raus, dass diese Katastrophe im Ahrtal, diese Flut mit diesen hunderten Toten und den ganzen zerstörten Häusern, die wirkt sich in unserem Wirtschaftssystem zum Beispiel positiv auf, weil da jetzt so viel Reparaturarbeiten gemacht werden müssen. Wir brauchen Materialien, Handwerker, Baustellen und das generiert natürlich Arbeit und dadurch einen Wert. Also sozusagen zahlt sich jetzt diese Ahrtal-Katastrophe in der Bilanz positiv aus, obwohl es natürlich eigentlich eine totale Katastrophe ist und auch wahnsinnig viel Geld gekostet hat und Menschenleben. Und dass man letztendlich wirklich systemisch was ändern muss und gucken muss, was wird hier eigentlich wie bewertet. Und die grundsätzliche Frage, die darunter liegt, ist ja, wie wollen wir leben? Was für eine Zukunft wollen wir haben? Wie wollen wir leben? Wie wollen wir arbeiten miteinander? Ist das, was wir jetzt machen, eigentlich die bestmögliche Variante? Oder gibt es nicht eigentlich vielleicht noch was, was viel besser, angenehmer, gerechter für uns alle ist? Und ja, da werden die politischen Systeme werden schon angesprochen, auf jeden Fall. Weil letztendlich sind die natürlich der große Hebel. Und wenn, wie gesagt, wenn jetzt noch jedes Jahr Milliarden in fossile Subventionen gesteckt werden, aber nicht so viel in Klimaschutz, dann ist es natürlich wie in so einem Hamsterrad dagegen laufen, aber letztendlich kommt man nicht an, dagegen nicht an in der Gewichtung. Das muss sich ändern. Und auch darauf machen wir aufmerksam. Oder?
Richtig. Und das Tolle ist, wir machen das eben mit positiven Geschichten. Also es gibt ja total viele Dokumentationen, die auch zu Recht diese ganzen Horrorszenarien beleuchten. Wir sind jetzt aber alle keine JournalistInnen, wir sind mehr oder weniger EntertainerInnen. Und deshalb ist es für uns irgendwie auch natürlich dann auch einfacher, Geschichten zu erzählen, die positiv sind, die schön sind und die vielleicht auch einfach motivieren. Und Gott sei Dank ist ja auch in dieser Sendung so eine ganz tolle Star Power mit Anke und Bjarne und sonst wem noch dabei, dass man irgendwie hoffen kann, dass die Leute sich das gerne angucken und eben auch irgendwie EntscheidungsträgerInnen sich das Ganze angucken und daraus vielleicht die Motivation ziehen, dass wenn wir eine Zukunft haben wollen für unsere Kinder, aber auch tatsächlich ne, für uns selbst, müssen wir halt ein leichtes Umdenken, ein starkes Umdenken haben. Und es kommt eben daher auch mal langfristig zu denken und wirtschaftliche Interessen kurzfristig umzusetzen, ist halt immer einfacher. Das bringt immer das schnelle Geld, das hält das System kurzfristig am Laufen. Man büßt keinen Wohlstand ein und auch keinen Luxus. Aber langfristig bringt uns das Ganze eben in Schwierigkeiten. Und deshalb wäre es natürlich toll, wenn das in irgendeiner Form Leute animieren würde oder überhaupt ein Spotlight darauf zu scheinen, was es denn schon für gute Ideen gibt, die man vielleicht statt der nächsten Stadtautobahn durchs nächste Moor mal unterstützen sollte.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch immer ganz wichtig, dass man auch mal diese positive Seite beleuchtet, damit man halt nicht dieses Ohnmachtsgefühl hast, okay, wir können jetzt überhaupt nichts mehr tun, dann lass uns doch einfach so weitermachen wie bisher und gucken, wie lange es uns damit noch
geht. Ja, genau.
Absolut. Ich denke immer an so eine Situation, also das ist eben so, ne? Diese Geschichten machen total Mut und so weiter, aber wir sind total abhängig davon, dass Leute das dann irgendwie auch was mit diesen Ideen irgendwie machen und dass die anders noch auf ganz viel größerer Fläche angewendet werden. Ich kann es nur sagen, das ist nicht die schönste Geschichte, aber Feline und ich waren in Kiel, wir waren bei einem Algenbauer, der hat Algen angebaut, mit denen man irgendwie total nachhaltig sich ernähren kann, aber auch Algen speichern wahnsinnig viel CO2 und wenn die Weltmeere zu einem gewissen Prozentteil bedecken würden, würde uns das schon richtig viel weiterbringen. Und dann waren wir bei dem und ich bin trotz meiner Seekrankheit lachend vom Boot gestiegen und dachte mir, ach wie schön, toll. Und in demselben Moment fährt so ein Kriegsschiff vorbei und ich frage so, oh Gott, warum fährt denn hier ein Kriegsschiff vorbei? Und dann meint er, ja, gegenüber werden Atom-U-Boote gebaut und da hinten ist auch irgendwie so eine große Kohleabbaufabrik und das ist dann so direkt wieder so deprimierend, weil man dann so natürlich dieses eine Bild von diesem tollen, nachhaltigen Algenbau im Kopf hat, aber auf der anderen Seite eben sieht, was genau uns in diese schreckliche Situation des Klimawandels gebracht hat.
Und dann fuhr noch ein Kreuzfahrtschiff vorbei.
Dann fuhr noch ein Kreuzfahrtschiff vorbei. Das Kräfteverhältnis zwischen Nachhaltigkeit und Weltzerstörung, man muss sich so ein bisschen angleichen, damit es sich nicht mehr so winzig klein alles anfühlt. Und die Hoffnung wirklich mitnehmen kann und dann auch mit der Hoffnung vom Schiff noch nach Hause fahren
kann. Aber trotzdem finde ich es so wichtig und so gut daran, in der Nachrichtenlage, in der wir uns jetzt befinden und in dieser Weltlage der Multikrisen und eigentlich jagt eine schreckliche Nachricht die nächste und das ist die Hälfte ist selbstverschuldet und dann kommt noch ein Erdbeben oben drauf und man kommt gar nicht mehr raus aus dem, wie schlimm es alles ist und aber wie gut wir es trotzdem noch hier haben, aber da drin halt auch dem Raum zu geben, den guten Geschichten, die halt parallel auch stattfinden. Natürlich, man muss die Krisen, die wir alle haben, annehmen und sich denen bewusst werden, weil sonst kann man sie nicht verändern und gleichzeitig aber halt die Geschichte erzählen, Aber es gibt Möglichkeiten, das zu ändern und auch, es gibt auch eine positive Vision von der Zukunft. Das ist, glaube ich, so wichtig, weil das ist ja das, was im Moment so ein bisschen fehlt. Das Gefühl, was alle haben, ist, okay, der Ist-Zustand, der ist noch okay, aber eigentlich wird alles nur schlimmer und deshalb lassen wir es am besten einfach so, wie es jetzt ist, weil was Besseres gibt es gar nicht. Die Zukunft ist sonst nur dystopie. Und das stimmt halt nicht. Aber wir können sie selber mitgestalten und die Politik ist halt leider ein bisschen langsam, wie wir merken. Und deshalb muss halt auch Druck von der anderen Seite kommen. Und wir wollten halt damit diese ganzen Menschen zeigen, die das alles schon machen. Und damit auch zeigen, es ist möglich. Es ist hier möglich. Es ist um die Ecke möglich. Es geht. Wir müssen dem Raum geben. Und letztendlich muss es dann natürlich auch subventioniert werden. Und die Rahmenbedingungen müssen so gesetzt werden. Aber dafür müssen ja erstmal Leute darüber Bescheid wissen. Und das ist das, was wir damit übernehmen wollten. Und halt auch ein bisschen gute Nachrichten zu senden in dieser, ja, deprimierenden Lage. Weil es gibt sie nämlich auch. Es ist nicht alles schlecht, Gott sei Dank.
Was glaubt ihr, ist so als Privatperson, so, sage ich mal, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte was ändern, was möglichst viel bewirkt irgendwie in Richtung Klimaschutz, was glaubt ihr, ist da so das, was man am besten irgendwie umsetzen kann, wo man vielleicht den größten Impact mit hat? Also ist das was wirklich am Konsumverhalten zu ändern oder vielleicht auch sich zu engagieren, so, wie geht ihr da vielleicht so vor?
Manchmal denke ich mir so, ich sitze so nuckelnd in so einem Café und nuckel durch so eine Nudel meinen Eiskaffee, damit dann an dem Strohhalm keine Schildkröte stirbt. Und dann mache ich die Nachrichten an und dann kippt so ein Öltanker um. Und die kippen so irgendwie Millionen Liter Öl ins Meer. Und man kommt sich richtig dumm vor. Aber trotzdem wieder klar, beginnt es irgendwie im ganz, ganz Kleinen. Und ich glaube, wenn jeder seinen Beitrag leistet, es beginnt ja wirklich mit ganz, ganz, ganz banalen Dingen wie von
Ich
Biomüll
würde sagen,
trennen
Ökostrom.
und
Das ist ein Anruf, das ist ein richtig großer Hebel, den man relativ easy bewerkstelligen kann, ist sich zu Hause zu wechseln zu einem erneuerbaren Energienanbieter, weil das ist das, was wirklich vorangetrieben werden muss. Und dann ist auch ein großer Hebel, was man oft gar nicht im Blick hat, was ich auch lange nicht wusste, ist zu einer nachhaltigen Bank zu wechseln und dafür zu sorgen, dass das Ersparte, was man so hat, dass das nicht investiert wird in zum Beispiel Waffenlieferungen oder in Spekulationen auf Lebensmittelpreise. Also das sind so Sachen, die man machen kann, die, glaube ich, einen größeren Hebel haben, als man denkt. Und dann, was Herrn Friedrich Büse uns erzählt, wenn es so richtig einfach um Konsum geht und so, also ein großer Hebel, den man als Konsumentin hat, ist tatsächlich der Konsum von tierischen Produkten. Und da zu gucken, kann ich das, ist es mir möglich, das runterzufahren, den Fleischkonsum und dafür vielleicht zu sagen, ich esse jetzt einen Tag, 2 Tage, 3 Tage mal keine tierischen Produkte, aber wenn ich mir dann was gönne, dann soll es auch richtig gutes Fleisch von glücklichen, möglichst glücklichen Tieren und möglichst gut bezahlten Menschen sein, die dafür arbeiten. Da kann man schon einen guten Beitrag leisten. Und sonst, auf jeden Fall ist, ich weiß nicht, wann das jetzt rauskommt, aber am 3. März ist Klimastreik und auf eine Demo gehen und damit der Politik zu sagen, was man möchte oder was man sich wünscht, ist auch, glaube ich, eine der wirkungsvollsten Maßnahmen, die man als Einzelperson machen kann. Wäre jetzt so mein Tipp.
Ja, ich glaube, am 3. März ist die Folge leider noch nicht draußen, aber ich hoffe natürlich, dass die Leute auf anderem Wege davon erfahren haben und dann viele Leute dahin gehen. Das wissen wir dann vielleicht schon.
Gibt es ja immer wieder und gibt es dann ja auch lokal. Also sich engagieren kann ich auf jeden Fall nur empfehlen, weil das auch fürs eigene Gefühl, also aus dieser Passivität rauszukommen und zu merken, ah, es gibt erstens noch sehr viel mehr Menschen, die das auch so empfinden wie ich. Das ist, glaube ich, schon mal sehr gut, um sich aus diesem Ohnmachtsgefühl, ich kann eh nichts mitentscheiden, rauszuwinden. Die fordern das auch und es gibt diese Ideen und sich mit denen zusammenzutun, also Gemeinschaft, nicht versuchen, was zu verändern. Das geht ja auch im Mini-Klein wie im Großen.
Ja, auf jeden Fall. Ich fand es auch ganz spannend, dass du das gerade mit der Nudel und den Strohhalm so gesagt hast, weil ich habe das Gefühl, das war irgendwie so eine Zeit lang immer dieses typische Thema, so ja, auf Plastikstrohhalme verzichten und so. Und die sind ja mittlerweile tatsächlich auch nicht mehr, also dürfen ja, glaube ich, nicht mehr verkauft werden. Das heißt, da hat man ja auch schon so einen kleinen Erfolg gehabt, auch wenn das natürlich jetzt im Großen und Ganzen wahrscheinlich nur, ja, wirklich eine Kleinigkeit ist. Aber es ist ja cool, auch da zu sehen, dass es sowas
Ja, das
sich
Ding
dann
ist, man darf
durchsetzt.
auch nicht irgendwie das Gefühl haben, dass man immer irgendwie so eine Doppelmoral vorlebt, weil natürlich kann jeder seinen Beitrag so leisten, wie er es in seiner Lebenswirklichkeit machen kann. Irgendwie sich für Klimaschutz einzusetzen, ist auch eine Wohlstandssache. Man muss sich auch das alles leisten können. Und deshalb ist es halt so, wir müssen am Ende irgendwie auch ein bisschen auf die Politik vertrauen, dass die einfach Dinge umsetzen. Und deshalb hilft es natürlich irgendwie, Druck zu machen. Aber ich verstehe zum Beispiel total, wenn Leute, ne, ich meine, ich bin ein ganzes Leben Vegetarier und ich merke irgendwie schon, ich kann es nicht nachvollziehen, dass man Fleisch isst, aber ich merke schon, wie wichtig das eben vielen Leuten ist. Und Veränderung ist immer ein Prozess und es wird immer Zeit kosten, Veränderungen umzusetzen. Natürlich haben wir in dem Fall leider wenig Zeit, aber es wird nichts dran ändern. Ich kann auf den Boden springen, wie ich will und sagen, Fleisch ist böse, Fleisch ist böse und die Leute essen trotzdem weiter Fleisch. Deshalb sage ich irgendwie, jeder muss seinen Beitrag leisten, den er in seiner Lebensrealität irgendwie umsetzen kann. Und ja, den größten Einfluss am Ende macht natürlich nach wie vor Politik, Bestimmungen, was sie subventionieren, was unterstützt wird und was sie vorantreiben.
Das sieht man ja auch an dem Strohhalm. Von alleine hätten wir jetzt auch nicht alle aufgehört, aus Plastikstrohhalm zu trinken. Das wurde dann entschieden, zack, sind sie weg und geht auch mit Nudeln oder Metall oder halt auch einfach ohne Strohhalm. Ja, und natürlich ist das, also auch Zeit ist ein Privileg, aber wenn man dieses Privileg hat, dann sollte man es nutzen, dann ist es eine gute Möglichkeit, sich zu engagieren, wenn man die Zeit und das Geld dazu hat. Und auch apropos dieses Fleisches, das haben wir ja auch in dieser Folge gelernt, dass da, das muss natürlich auch politisch geregelt werden, dass es da auch ein großes Missverhältnis gibt. Also das Fleisch, was jetzt so billig verkauft wird in Discountern, das Fleisch aus Massentierhaltung, das ist zwar auf dem jetzigen Preis billig, aber eigentlich ist es überhaupt nicht billig für uns und wir bezahlen auch alle dafür, weil diese Massentierhaltung halt wahnsinnig viel Gülle und dadurch Wasserverunreinigung und Bodenverunreinigung verursacht. Und das bezahlen wir alles über die Steuern. Und auch zahlt die EU einen horrenden Beitrag Strafe wegen der Nitratbelastung, auch durch diese, ich glaube in Niedersachsen gibt es ein paar hundert Millionen Schweine oder so durch diese Zucht. Und die ganze Gülle, die die produzieren, verseucht da halt den Boden und da muss Deutschland an die EU für Strafe zahlen, weil die Belastung zu hoch ist. Und das bezahlen letztendlich alle, wir Steuerzahler, wird auf uns umgelegt, aber ist nirgendwo abgebildet. Aber das heißt, eigentlich ist dieses Fleisch halt auch teuer und zwar teuer für alle, auch die sich das eigentlich nicht leisten können. Da ist diese Ungerechtigkeit ist wieder drin, die zeichnet sich halt diesen Preisen nicht ab. Und das versuchen wir auch in der Serie aufzudecken. Und auch das muss natürlich politisch gestaltet werden, sonst bleibt es fies.
Das fand ich auf jeden Fall auch spannend, da zu sehen. Ich hatte in die Folgen schon mal so ein bisschen reingeguckt, auch diese Rechnung eben so, was eigentlich beim Fleisch das dann alles noch so da drauf kommt irgendwie, was man gar nicht bedenkt. Und ich fand allgemein, hat man sehr viele Sachen, sehr viele so, ja, kleine Fakten über das System, wie es jetzt ist, irgendwie so gelernt, die man vorher noch nicht wusste. Zum Beispiel hatte ich das auch, dass auch in der Ernährungsfolge, dass Fischfutter irgendwie auch aus Fischmehl und Fischöl besteht. Das ist, fand ich irgendwie
wusste total, ich auch nicht, dass fast noch mehr Fisch ja, verrückt. Dafür getötet wird, um diese Fische, die wir dann nachher essen, die gezüchtet werden, zu füttern. Ne? Oder dass das gleich viel ist, aber dass der Hauptteil des der gefangenen Fisches dann wieder in Fischfutter reingeht.
Ja, das fand ich irgendwie so komplett verrückt irgendwie. Habt ihr da solche Fakten irgendwie, die ihr da so, oder Sachen, die ihr gelernt habt, wo ihr auch gedacht habt, okay, das kann doch irgendwie gar nicht sein? Ist euch da so eine Zahl oder irgendwie so eine Tatsache im Kopf geblieben, wo ihr sagt, okay, da hätte ich gar nicht mit gerechnet?
Es sind so viele Zahlen, die einem da durch die Ohren fliegen. Und ich finde, das haben wir halt auch versucht in dieser Serie. Da gibt es nämlich ziemlich gute Grafiken, die gebaut worden sind, weil das alles ja so ungreifbar ist. Ich finde schon, eine Tonne CO2 sagt mir ehrlich gesagt eigentlich gar nichts, was das überhaupt sein soll, worüber wir da immer reden. Und auch genauso abstrakt ist ja fast dieses 1,5-Grad-Ziel. Es geht ja so ein bisschen darum, überhaupt mal Bilder oder Abgleiche zu finden, damit man weiß, was ist das überhaupt für eine Größe? Also Bjarne hat zum Beispiel gesagt, er kann sich so Zahlen oder große Menschenmassen rechnet er eigentlich immer in Fußballstadien, weil er weiß, wie viele Leute da drin sind. Und so kann er sich dann, 1 Million Leute sind für ihn so und so viele Fußballstadien oder so. Und mir hat mein Klimaforscher gesagt, dass eine Tonne CO2, die man ausstößt, die schmilzt 3 Quadratmeter arktisches Packeis. Und so weiß ich das jetzt immer. Ah, eine Tonne CO2, wenn ich jetzt weiß, der Flug verursacht so und so viel, dann sind das so und so viel Meter arktisches Eis. Und so kann man das ein bisschen umrechnen, um das mal greifbar zu kriegen, weil sonst finde ich, sind das alles, also für mich auf jeden Fall sehr abstrakte Größen. und auch diese Milliarden Gigatonnen, die da überall emittiert werden, kann ich gar nicht richtig zurechnen. Und das haben wir versucht zu übersetzen. Da gibt es sehr schöne Grafiken da drin, die das zeigen.
Was mich schockiert hat, war das Baumsterben. Also wir haben in Würzburg eine Baumexpertin besucht, die dafür die Stadtbäume zuständig ist. Und was mich wirklich so irgendwie umgehauen hat, ist, wie viele Bäume, mit denen wir quasi aufgewachsen sind, unter den aktuellen klimatischen, auch Luftreinheitsbedingungen nicht mehr gut überleben können. Und das ist heftig. Also quasi ganz die Bäume, die wir irgendwie in der Kindheit, so das war ein normaler Stadtbaum, die wird es langfristig so in der Form nicht mehr geben, weil sich das Klima so verändert hat und so weiter verändert. Und was sie dann macht, ist eben zu forschen, was für Bäume können da jetzt hinkommen, welche Bäume kann man von woanders herholen, was für Kreuzungen von Bäumen können sich da irgendwie durchsetzen in den Städten, in diesen neuen klimatischen Bedingungen, vor allem auch schnell wachsen, weil auch diese Bäume müssen schnell ersetzt werden, die jetzt da alle draufgehen. Und es war schon traurig zu sehen, sie hat uns dann auch einige Bäume gezeigt, die eben schon quasi im Sterben liegen oder schon tot sind, die davor irgendwie 100 Jahre alt waren. Und ein Detail, wo ich immer noch eigentlich oft drüber nachdenke, ist, dass sie meinte, die meisten Bäume von den Bäumen, die sie untersucht, weil sie hat untersucht immer Bäume an Alleen, die dann wirklich sterben und stark beschädigt werden, sind tatsächlich, weil Autos dagegen fahren, beim Parken oder einfach mal dagegen knallen und so weiter, gehen ständig Bäume drauf. Damit hätte ich nie gerechnet. Ich meine, das ist wirklich der größte Grund, warum ihr die Bäume verrecken.
Ja, stimmt, da hatte ich irgendwie auch gar nicht mit gerechnet jetzt, aber ich finde, das mit dem Baumsterben sieht man eigentlich auch schon ganz gut, wenn man auch mal irgendwie so eine Landstraße einfach langfährt, dann gerade so Tannen oder so, die sind ja teilweise alle irgendwie vertrocknet, die man da so sieht. Ich finde, das ist auch was, wo man sich den Klimawandel dann schon so gut vor Augen führen kann.
Genau, das ist heftig. Da lässt sich auch gar nicht mehr so drum rumreden, sondern egal, was jetzt passiert, egal, ne, 1,5-Grad-Ziel oder sonst was wir auch erreichen können, das wird nicht mehr so sein. Also wir werden nicht mehr den Zustand von vorher zurückgewinnen, sondern wir haben auf jeden Fall die Landschaften nachhaltig verändert. Und das ist natürlich auch mit den Gletschern und so weiter, die kriegen wir auch nicht zurück. Also wir haben so oder so in den letzten Jahren und irgendwie seit der Industrialisierung einfach nachhaltig diesen Planeten verändert. Und das ist ein bisschen deprimierend.
Da ist nachhaltig plötzlich merkwürdig anders eingesetzt. Aber ja. Nee, und Wald, ich war auch in der Naturfolge, war ich nämlich dann in einem gesunden Mischwald. Und da habe ich gemerkt, oh, ich glaube, in so einem Wald war ich vielleicht noch nie. Weil eigentlich ist Wald in Deutschland für mich sind halt diese Nadelwälder, wo so ganz viele riesenhohe, gerade Kiefern oder Fichten nebeneinander stehen und die sind eigentlich immer fast alle vertrocknet und auch nach den letzten Stürmen sind da relativ viele umgekippt und dann in so einem gesunden, grünen Mischwald mit unterschiedlichen Laubbäumen zu stehen, hat mich auch beeindruckt, weil ich gemerkt habe, dass sowas hatte ich eigentlich noch nie gesehen. Und genauso in der Stadt, ich hatte mir ehrlich gesagt bis dato gar keine Gedanken über diese Bäume gemacht. Ich stelle da mein Fahrrad ran und schließt das ab. Oder ich glaube, viele Leute benutzen das auch als Hundeklo, was sie auch erzählt hat, was auch ein Problem ist für die Bäume, weil es ja immer weniger regnet, weil es so trocken wird. Und dann werden die aber gerade in der Stadt halt sehr oft als Hundeklo oder manchmal auch für Menschenklos benutzt. Und dann wird im Winter noch gestreut, Salz, und die vertrocknen einfach. Die bekommen nicht genug Flüssigkeit mehr. Manchmal sieht man ja jetzt im Sommer auch schon Leute, die da sowieso Plastiktüten rummachen. Und mir war gar nicht bewusst, wie sehr wir von auch so Bäumen in der Stadt eigentlich profitieren. Wie unangenehm Menschen Plätze empfinden, wo keine Natur ist. Also die Natur, das war für mich auch echt ein Learning, dass wir ja alles in unserem System eigentlich quantifizieren und so einen Zahlenwert dafür haben. Nur die Natur, die nehmen wir einfach als umsonst und gegeben wahr und niemand checkt eigentlich, was die ganze Zeit für uns leistet und wir das einfach alles so abgreifen. Weil wenn die das nicht mehr machen würden, wenn wir keine saubere Luft mehr hätten, kein sauberes Trinkwasser und kein Boden, wo was wächst, dann wären wir richtig arm dran. Und wir nehmen das aber alles so als selbstverständlich hin und misswirtschaften da so rum. Und einfach dafür wieder ein Bewusstsein zu kriegen und zu merken, wir müssen uns da wirklich drum kümmern, weil ohne die können wir gar nicht. Also das können wir auch gar nicht technisch ersetzen, diesen Wert, den diese Natur für uns hat. Und halt nicht nur einen wirtschaftlichen Wert, sondern auch einen Erholungswert. Wir sind ja alle gerne da oder fahren in Urlaub an den Strand oder ans Meer oder halt in die Berge oder in den Wald. Aber Natur ist ja, entspannt uns ja und gibt uns ein schönes Gefühl. Und dass wir da so gegen ankämpfen, dass wir das aufhören müssen, dass wir das bewahren müssen, weil wir das halt brauchen, weil wir letztendlich auch ein Teil davon sind. Das vergessen wir ja auch alle gerne, wenn wir den ganzen Tag in unsere Bildschirme gucken. Aber sind wir halt noch. Soweit haben wir uns noch nicht davon fortentwickelt oder emanzipiert.
Das ist witzig, weil ich komme ja aus Stuttgart und ursprünglich. Und wenn ich in die Stadt zurückgehe, dann wurde die Stadt, die wird so irgendwie so jeden Monat weiter betonisiert. Also überall, wo da vielleicht so ein bisschen ein Baum in der Innenstadt war, bauen die eine weitere Betonwüste hin. Also jeden Versammlungsplatz, jeden Rathausplatz, jeden Stadtplatz wird immer weiter einfach nur Beton gebaut. Die versuchen nicht mal einen Baum dazwischen zu pflanzen, was ich wahnsinnig faszinierend finde. Und dazu im Gegenzug waren wir zum Beispiel in einer Stadt, die so total viele Grünflächen bepflanzt und dann da Gemüse, Obst und so weiter bebaut. Also das ist Andernach, irgendwie die essbare Stadt heißt das. Und die geben sich eben Mühe, dass man so auch da den Weg zurück zur Natur findet und dann auch den Wachstumsprozess von Pflanzen für jede BürgerIn irgendwie ersichtlich ist, kann man sich dann da auch irgendwie Äpfel pflücken, Kürbisse holen und so weiter, weil das irgendwie so sozial bewirtschaftet wird von der ganzen Stadt, diese Grünflächen. Und das ist natürlich dann auch wieder so ein Ding, weil, ne, wenn du, wie gesagt, wenn du in Stuttgart am Rathausplatz hockst und dann ist da Markt und dann gibt es da vielleicht Tomaten zu kaufen, du siehst nicht mal einen Baum, wo die herkommen könnten. Das fand ich irgendwie auch ein schönes Gegenbeispiel, dass es vielleicht auch anders geht. Wobei natürlich bei der Feinstaubbelastung in Stuttgart vielleicht auch einfach, geht es auch einfach nicht mehr. Vielleicht können Bäume in der Innenstadt auch nicht mehr überleben. I don't know.
Ich hoffe ja doch irgendwie, dass das noch möglich ist. Ich habe auch mal so ein Projekt gesehen, da konnte man irgendwie so mit so Reglern auf so einer Website verschieben, dann wie sich die Begrünung einer Stadt dann da auf die Luft auswirkt, aber auch auf ganz viele andere Sachen, zum Beispiel auch Flächenversiegelung ist ja auch irgendwie so ein Problem, wenn es jetzt um Trockenheit und Wasser geht, dass halt so viele Parkplätze da sind und das Wasser dann nicht mehr ins Grundwasser sickern kann.
Vor allen Dingen
so.
Bei diesem Starkregen, wenn es jetzt immer so weniger regnet, aber dann so doll, dann kann das Wasser halt nicht versickern, ne? Und dann überflutet es halt, wenn alles zu betoniert ist. Das ist halt auch das Problem. Und die Bäume, die Stadtbäume, die sind auch oft so zu betoniert, die haben dann nur so ein Mini Quadratmeter sandige Fläche sozusagen und ansonsten sind die ja komplett dicht. Das heißt, selbst wenn es regnet, gelangt das Wasser gar nicht mehr in den Boden und zu denen.
In welcher Stadt wohnst du, Johanna?
In Berlin.
Ah, ja, Berlin im Sommer ist doch auch.
Gleich ja. Zu bitte. Naja, manchmal ist es ja, ich meine, wir haben ja ein paar Grünflächen, aber es wird auch weniger.
Vor allen Dingen, die sind doch in Berlin auch eigentlich nur noch so bis Juni grün. Danach ist doch auch schon Staubwüste im Park angesagt, oder? In den kleinen.
Ja.
Ja, also auf jeden Fall bei so kleinen Wiesen oder so, finde ich, sieht man das ganz krass. Also bei uns ums Haus hier sind halt ganz viele Wiesen und dann ab irgendwann im Sommer ist das einfach so weg. Also, oder aber auch jetzt im Winter ist es dann teilweise so schlammig und dann überlebt das Gras auch nicht. Jetzt haben sie hier vorm Haus neues Gras angepflanzt und ich bin mal gespannt, ob das dann auch wirklich durchkommt.
Weißt du, was ich faszinierend in Berlin finde? Dass es manchmal dann, es gibt so eine zweite grüne Welle immer im Herbst. Also ich finde, man sieht es am besten an der Hasenheide, die irgendwie einmal ganz früh jede Wiese irgendwie früh stirbt, was möglicherweise auch an dieser komischen Kirmes liegen kann. Aber es wird dann im Herbst irgendwie noch mal grün, weil dann irgendwie, glaube ich, die Temperaturen eigentlich so langsam so sind, wie sie sein sollten.
Ja, stimmt. Habe ich, glaube ich, auch schon mal. Also habe ich auch so letztes Jahr irgendwie beobachtet. Ja, ich glaube ja auch, Berlin ist irgendwie eine der Regen, also wo es am wenigsten Niederschlag gibt, trotzdem irgendwie immer grau ist, aber ja, ja, auf
das
jeden stimmt, Fall.
Aber das stimmt. Ist ja auch das
Pro, nicht so viel Regen.
Pro und Contra.
Aber das ist ja auch das Wahnsinnige an der Natur und das Gute, was dann auch wieder Hoffnung gibt, dass sie halt auch so sich so gut regenerieren kann, wie du sagst. Dann kommt im Herbst, kommt dann die Wiese wieder durch, obwohl da das ganze, den ganzen trockenen Sommer kein Tropfen raufgefallen ist und 1000 Leute drüber gestampft sind. Also sie schafft es immer wieder. Sie ist echt
ja, Nature's Healing. Delfine sind zurück in der Spree. Wirklich. Es geht ab.
Ja, ich glaube, wir sind jetzt auch schon so ziemlich am Ende angelangt. Deshalb bedanke ich mich erstmal sehr, dass ihr da wart. Habt ihr noch so abschließende Worte, die ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtet?
Ja, schaut gerne in die Sendung. Die macht Spaß. Es hat nicht nur Spaß gemacht zu drehen, es hat mir sogar auch Spaß gemacht zu schauen. Und das ist immer ein gutes Zeichen. Und ich glaube, die vielen Ideen und die tollen Leute, die wir da porträtiert haben, haben es wirklich verdient, gehört zu werden. Und ansonsten wünsche ich noch einen schönen Tag. 20.03. ZDF Mediathek.
Da kennst du dich aus. Ne? Ach nee,
das ARD Mediathek. Oh, ich habe die Frage. Ja, stimmt nicht. Und ich kenne mich tatsächlich besser ZDF Mediathek aus. Mensch. Das ZDF wird mir jetzt danken und die ARD wird sauer sein, aber so ist es. Sorry, ich habe mein Mutterschiff genannt. Deshalb ARD-Mediathek, sorry.
ARD-Mediathek.
Neu, jetzt muss ich jetzt lernen.
Wir können
noch
auch
lernen.
Anders. Genau.
Genau.
Vielen Dank. Und was?
Wir können auch anders. Wir können auch in einer anderen Mediathek.
In allen Mediatheken. Aber diesmal in der ARD.
Aber wir, und das, was ich auch noch sagen muss, wir laufen auch um 23.35 Uhr, nee, wir laufen um 23.35 Uhr.
Im linearen Fernsehen.
Am 20.03. im linearen Fernsehen. 23.35 Uhr als 90-minütiger Film. Da werden die Leute richtig, Mensch, da bleiben die wach an so einem Montag.
Auch in der ARD.
Auch in der ARD, aber ihr könnt auch zu der Zeit ZDF gucken. Da kommt sicher auch was Cooles. Ja. Traumschiff, auf, ja.
Ich glaube, jetzt kann man sich sogar besser merken, dass es in der ARD-Mediathek läuft. Jetzt haben wir viel darüber gesprochen. Das bleibt
ihr findet mich in beiden Mediatheken.
Dann
ja, vielen Dank, Johanna.
Ich mich auch von euch. Ich freue mich sehr. Und an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast@desired.de und wir würden uns natürlich über eine positive Bewertung freuen. Ja, und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag.
Das wünschen wir dir auch.
Ebenfalls. Tschüss.